Frau Professor Dahn-Frick noch in der Direktoriumssitzung ist und deshalb hat sie mich gebeten, also sozusagen vertretungsweise einzuspringen, weil es auch ein Teil der Verspätung erklärt. Wir dachten, ich verschwende es doch noch. Ja, und wir haben also heute eine der großen Ausnahmen, nämlich, dass wir heute einen Vortrag auf Deutsch hören. Das Publikum ist in der Lage, diese exotische Sprache zu verstehen und wir haben hier auch jetzt einen Experten für jenes marginale Land, in dem wir uns befinden und das so weit von Südasien entfernt ist und dennoch eine große Rolle spielt, nämlich eine finanzielle. Und das ist auch genau einer der Punkte, welche Herr Dasgupta in einem neuesten Werk, das also dieses Jahr herausgekommen ist, das ich hier in der Hand halte, bearbeitet hat. Das heißt Handel, Hilfe, Hallstein-Doktrin. Die deutsche Südasienpolitik unter Adenauer und Erhard, 1949 bis 1966. Und ich hatte, weil Herr Rotermund also das Buch sozusagen mir leihweise überlassen hat, das Glück, dass ich also da mal einige Passagen lesen konnte und stellte fest, es passt also hervorragend in mein nächstes Seminar über Kaschmir. Also wir haben es dazu gelernt, kann man sagen. Und ich habe auch festgestellt, dass Herr Dasgupta nicht nur ausgewiesener Experte für Deutschland und die Außenbeziehungen in Richtung Südasien ist, sondern außerdem auch noch Südasien als geschichtlichen Raum studiert hat, sondern sich mehr als Experte eben für die neue und neueste Geschichte von Deutschland hervorgetan hat. Was natürlich für uns als sozusagen geistig woanders beheimatet eine Perspektive ist, die ab und zu mal ganz dringend nötig ist, dass man also hier Gewisses dann vereint. Ich habe mich auch informieren können darüber, dass er nicht nur akademisch zu uns sprechen kann, sondern auch noch als Geschichtslehrer und Deutschlehrer. Das ist also natürlich dann, was die Didaktik betrifft, wahrscheinlich auch noch ein Leckerbissen, das wir mitbekommen werden. Und ich werde also jetzt nichts weiter dazu sagen, sondern einfach Sie bitten, Ihren Vortrag zu halten und wir werden Sie sozusagen festhalten, damit Frau Dahn-Frick dann auch nachhören kann. Wir stellen Sie sozusagen als Ihnen zur Verfügung.
Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Und Sie haben es gerade schon angesprochen. Für mich ist es gerade deswegen so schön, hier am Südasien-Institut was machen zu können, weil ich eben sozusagen aus dem deutschen Umfeld komme. Und ich habe diese Dissertation in Erlangen geschrieben bei Professor Schölden, das ist also ein bekannter Experte zur deutschen Außenpolitik. Und dieser indische Teil meiner Arbeit, das war was ganz Exotisches, ne? Da konnte niemand so recht viel damit anfangen. Und warum Indien und so? Und ich hatte einen sehr wohlwollenden Professor dort, der mich da mal beiseite genommen hat und gesagt hat, Indien, Deutschland, müssen Sie was über Ihre Familiengeschichte schreiben? Können Sie auch über Norwegen, Paraguay schreiben? Das ist genau dasselbe. Dann habe ich dann nämlich doch etwas dagegen gewehrt. Und am Ende ist also dieser dicke Schinken hier herausgekommen. Eine technische Sache, ich hatte gerechnet, dass der Beamer funktioniert und habe eine PowerPoint-Präsentation mitgebracht und ich habe ein paar Dinge dabei, Karikaturen, die man von da ganz hinten wahrscheinlich gar nicht mehr sehen kann. Deswegen wäre es vielleicht sinnvoll, wenn alle möglichst weit nach vorne kommen, die das hier sehen wollen, weil wir das nicht projizieren können.
Ja? Maschinen kaputt.
Ja. Made in Germany. Zur Sprache noch, ich kann auch auf Englisch vortragen, wenn das lieber ist, oder ist Deutsch okay?
Ja?
Okay, ist gut. Ich habe in dem Buch auch, wie der Till schon sagt, eine ganze Reihe anderer viele Fragen angeschnitten, die zusammenhängen. Also ein großes Thema bei mir ist unter anderem die entwicklungspolitische Zusammenarbeit. Da werde ich heute relativ wenig zu sagen. Es geht auch um Rüstungsexport und solche Dinge. Es gibt viele Dinge, die ich nur anschneiden werde. Und was ich heute in den Mittelpunkt stellen möchte, ist einmal so eine grobe Übersicht, wie diese Beziehungen in etwa verlaufen sind. Also nicht so wie erwünscht in vieler Hinsicht. Und ich bin sehr schnell darauf gestoßen bei dieser Archivarbeit. Man denkt ja als jemand, der sich mit Außenpolitik beschäftigt, immer sehr rational. Ne? Warum treffen Leute Entscheidungen? Sucht eine Sachlogik, ja? Nationale Interessen, solche Dinge. Man stößt sehr schnell darauf, dass da andere Dinge reinkommen. Und das fand ich gerade spannend. Auch Frau Dahn-Frick hat über diese Rezeption Südasiens in Deutschland geschrieben, also in der frühen Neuzeit. Und mit dem Thema befasse ich mich heute auch ein bisschen, was da im Hintergrund spielt, wie Südasien wahrgenommen wird was da in die Politik mit einfließt, was auf den ersten Blick oft nicht sehr logisch erscheint. So, also das war die Erwartung eigentlich, wenn man das Thema rangeht, die große deutsch-indische Freundschaft in die German Bye-Bye und die Sie ja immer wieder hören, vor allem wahrscheinlich hier im Institut, Deutsch in die Gesellschaft, ne? Große Reden bei Politikertreffen, wir sind Freunde, wir haben so viele Kontakte und dann fällt immer die Indologie, deswegen das Goethe-Institut in Indien Max Müller, Varan heißt, also aus dem 19. Jahrhundert, auf das romantische Indienbild, also auch 19. Jahrhundert, Shakuntala, ne? Was ist hier, großes Thema in Deutschland, Schopenhauer begeistert sich für indische Philosophie, also da hat es einen ganz hohen Stellenwert in bestimmten Kreisen, akademischen Kreisen in Deutschland und das korrespondiert mit einem Interesse aus Südasien. Es gibt relativ viele, die in Deutschland studieren, also 20er Jahre sind relativ viele Inder oder später Pakistanis eben auch in Deutschland, also bloß ein Beispiel, Zakir Hussain, später Staatspräsident in Indien, studiert bei Werner Sombart und diese Leute leben diese deutsch-indische Verbindung sehr bewusst. Sie haben aber kein Gegenstück in Deutschland, bis auf den Bundespräsidenten Theodor Heuss, das ist typischerweise auch der deutsche Politiker, der am beliebtesten ist in Indien und der einzige, der sowas wie eine Freundschaft aufbaut mit seinem Gegenüber, Sarvepalli Radhakrishnan. Und die anderen, die in Deutschland in der Politik viel zu sagen haben, auch die Diplomaten, die haben mit diesen Dingen überhaupt nichts am Hut, stehen denen sehr verständnislos gegenüber. Ein nächster Punkt wäre sozusagen die gemeinsame Geschichte, gemeinsame Anführungszeichen. Also zwei Kriege, zwei Weltkriege, in denen Deutschland gegen England stand und die dazu beigetragen haben, dass Indien etwas früher als erwartet unabhängig geworden ist. Wir wissen, dass weder Wilhelm II. Noch Hitler Interesse daran hatten, dass Indien unabhängig wird. Aber es ist passiert und in Indien hören Sie das öfters mal, dass dank der Deutschen wäre das passiert. Also auch ein etwas, das verbinden könnte, was wirklich verbindet. Das letzte der fünf Herzen, Made in Germany, also deutsches Ingenieurwissen, damals weltberühmt, deutsche Paketsprodukte. Und genau auf dieser Ebene funktioniert dieser Austausch von Anfang an wunderbar. Werde ich gleich noch ein paar Beispiele nennen. Alles andere, was hier steht, sind Erwartungen, die enttäuscht werden. Also Sie selber befassen sich sicher auch mit diesem kulturellen Austausch. Und ich hatte da auch gehofft, dass ich da ein bisschen dran arbeiten kann. Und es gibt dann die deutsche Gesellschaft, ihr Institut wird gegründet etc. Aber vergessen Sie, dass das irgendeinen Einfluss auf die bilateralen Beziehungen gehabt hätte. Zumindest nicht kurzfristig. In den 70er Jahren ist das was anderes. Langfristig hat sowas durchaus Effekte. Der erste Teil, den ich mir jetzt angucken will, ist ein bisschen die Entwicklung der Beziehungen und die Voraussetzungen waren eigentlich relativ schlecht, wenn man sich das ansieht, wenn man die Richtungen ansieht, die beide Länder gewählt haben, also die Bundesrepublik, Integration in den Westen, klare Entscheidung und doch das langsame Heranarbeiten, zurück zur Souveränität oder Adenauer, diese Politik der kleinen Schritte, realpolitisch hart verhandeln. Auf der anderen Seite Indien, Blockfreiheit, was ebenso rational nachvollziehbar ist. Man ist nicht gerade unabhängig geworden, um sich in den Militärblock reinzubegeben, indem man ein Juniorpartner bestenfalls ist unter amerikanischer oder sowjetischer Dominanz. Dazu kommt aus der Euphorie der Unabhängigkeit heraus dieses etwas Missionarische in der indischen Außenpolitik, große Ziele, Demokratisierung, Dekolonisierung, Gewaltfreiheit in internationalen Beziehungen, also was man auch der amerikanischen Politik ein bisschen zuschreibt, missionarischer Charakter, das ist der deutschen Politik sehr fremd in diesen Jahren. Also haben wir schon sehr unterschiedliche Ausgangskonstellationen. Die ersten Jahre sehen wir eine sehr asymmetrische Herangehensweise an diese jungen Beziehungen. Indien bemüht sich sehr heftig um die Bundesrepublik und ist ein Vorreiter, kann man sagen, von den außereuropäischen Ländern. Das erste Land, das ein Handelsabkommen abschließt, schon mit der B-Zone 1948, also bevor es die Bundesrepublik gibt. Das erste Land, das den Kriegszustand beendet, soweit es möglich ist. Und eines der ersten Länder außerhalb Europas, das diplomatische Beziehungen aufnimmt im Mai 1952. Ganz bewusst eine Vorreiterrolle. Man will demonstrativ Deutschland wieder, also die Bundesrepublik, wieder integrieren in die Staatengemeinschaft, weil man will, dass Deutschland wieder eine wichtige Rolle spielt. Ja, also das ist dieser lang gehegte und oft artikulierte indische Traum, die dritte Macht, ja, zwischen den beiden Blöcken, In einem bipolaren System kann ein Land wie Indien mit der Blockfreiheit wenig Spielräume gewinnen. In einem tripolaren System oder multipolaren System wäre das einfacher gewesen. Deutschland hat bis 1945 oft die Rolle gespielt der dritten Macht und darauf setzt man jetzt ein bisschen, wird aber enttäuscht dabei. Was aus deutscher Sicht ganz besonders wichtig ist, aus bundesdeutscher, dass nur die Bundesrepublik anerkannt wird und nicht die DDR. Was völlig untypisch ist für die indische Außenpolitik dieser Jahre. Wir haben zwei Koreas und zwei Vietnams. Und da ist das Prinzip immer, bei einem geteilten Staat wird keiner von beiden anerkannt. Im deutschen Falle anders. Warum das so ist, gibt es viele Vermutungen, wir wissen es nicht genau. Es gibt die Theorie, es gab eine indische Militärmission in Berlin, die lag zufällig im Westsektor und die ist aufgewertet worden zum Konsulat und später zur Botschaft. Deswegen sei es da gewesen. De facto ist es so, dass man in Neu-Delhi sehr gut weiß, wie unterschiedlich diese beiden Länder sind, wie unterschiedlich selbstständig sie auch sind. Es gibt eine ganze Reihe Hintergrundgespräche, wo gesagt wird, wir wissen, dass die DDR ein Marionettenregime ist und das steht wahrscheinlich hinter dieser Entscheidung in der Frühphase. Also Indien mit offenen Armen, die Bundesrepublik alles andere als das, ihre Möglichkeiten sind begrenzt, also begrenzt souverän, Begrenzungen in der Außenpolitik in den ersten Jahren und dann dieses Motto Adenauer, nur nach Westen gucken in den Anfangsjahren, keine Schaukelpolitik, also nicht zwischen Ost und West oder zwischen anderen Ländern noch hin und her, wie man das früher gemacht hat, um bei den Amerikanern vor allem den Eindruck zu hinterlassen, man ist absolut zuverlässig, da sind keine Zweifel dran. Und man weiß in Bonn sehr genau, was die Amerikaner von Nero halten, nämlich nichts. Das ist der Neutralist, der den Kampf gegen den Kommunismus gefährdet, der sich der Militärallianz verweigert. Und vor allem John Foster Dulles ist bekannt, großer Nero-Gegner. Ist ja sehr dicke mit Konrad Adenauer, also weiß man in Bonn sehr genau, jedes Signal Richtung Nero, Richtung Zusammenarbeit wird bei den Amerikanern für hochgezogene Augenbrauen sorgen. Und deswegen sehen wir in den Jahren nur abwarten. Obwohl man durchaus erfreut ist darüber, was Indien alles tut, also man weiß es zu schätzen, aber man reagiert offiziell nicht darauf. Was aber stattfindet, im Geheimen, gibt es eine Zusammenarbeit, also da, wo es keiner sieht und ist ganz interessant, wenn es um humanitäre Fragen geht, ist Nero durchaus bereit, sich in diese deutschen Dinge einzumischen. Er weigert sich offiziell zu vermitteln, deutsche Einheit oder sowas. Es gibt mehrere Anläufe von Adenauers Seite, den Nero immer ab. Aber als es um die Freilassung der Kriegsgefangenen geht aus der Sowjetunion, die da bis 1955 noch inhaftiert sind, ist Nero bereit zu helfen. Es gibt eine ganze Reihe von Geheimgesprächen, immer über geheime Kanäle. Und das ist bis jetzt relativ wenig erforscht. Also im indischen Archiv hat man mich nicht rangelassen und in Moskau auch hoffe ich, irgendwann mal ran zu dürfen. Aber da spielt Nero eine Rolle. Bevor Adenauer im September 1955 nach Moskau fährt, schickt Nero einen sehr unauffälligen Emissär, den Präsident der katholischen Gemeinschaft in Indien, also jemand, den man nicht wahrnimmt als Diplomaten, und lässt ihn ausrichten. Adenauer fährt nach Moskau, die Sache ist geregelt. Du kannst da mit geschwellter Brust auftreten, brauchst keine Angst zu haben. Die Leute kommen frei. Das ist die Botschaft, die kommt. Was genau gelaufen ist, kann man nicht sagen, aber er spielt eine Rolle in dieser Geschichte. Und es gibt einen zweiten Bereich, der durchaus heikel ist, der Rüstungssektor. Indien will nicht abhängig bleiben von britischen Waffenlieferungen oder amerikanischen und sucht Länder, die Waffen liefern oder Know-how liefern, ohne Abhängigkeiten. Ohne dass Abhängigkeiten entstehen, politische. Und man ist bekannt, ne? Zweiter Weltkrieg. Deutschland ist technisch auf dem höchsten Niveau und ist jetzt im Moment nicht in der Lage, politische Forderungen zu stellen. Es gibt ein geheimes Panzerprojekt. Also Daimler-Benz baut in Indien LKWs und das ist der offizielle Teil, der bekannte. Der geheime Teil ist, es soll ein Panzer gebaut werden, der dann über die Schweiz, sollen die Dinge nach Indien gelangen. Das Ganze scheitert am Ende, weil die Briten was Billigeres anbieten. Aber es ist ganz interessant, dass man sie überhaupt zusammenfindet in dem Bereich, also auch naja, der Friedenspolitiker Nero und die deutschen Panzer ist eine etwas merkwürdige Episode. Es wächst etwas zusammen. Wie weit das geht, weiß man nicht. Es gibt Signale in die eine und die andere Richtung. Geheime Zusammenarbeit deutet auf Vertrauen. Es gibt auch öffentliche Beleidigungen. Genau, das kommt später noch drauf. Also, wie das zu dem Zeitpunkt steht, weiß man noch nicht. Was bestens funktioniert, und das ist eigentlich der Ausgangspunkt dafür, dass es sich dann nachher schnell zum Guten hin entwickelt. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit, Deutschland, Exportland, Indien ein Land ist industrialisiert, Know-how haben will, Lieferungen haben will, auch wieder hier, no political strings attached. Das kennen Sie, das berühmteste, das bekannteste Stahlwerk von Kehl, das größte Projekt der deutschen Exportwirtschaft außerhalb Europas. Joint Ventures, LKW-Bau, Telco, Tata und Daimler zusammen. Und auch hier gibt es wieder auf dem Rüstungssektor gemeinsame Projekte. Die Bundesregierung vermittelt Tank, das ist der ehemalige Geschäftsführer des Flugzeugwerks Focke Wulf, das ist aus dem Zweiten Weltkrieg, vermittelt dem ein Expertenteam nach Bangalore. Und dieses deutsche Expertenteam entwickelt oder soll den ersten indischen Überschalljäger entwickeln. Also Indien will auf diesem Bereich unabhängig werden von Amerikanern und Sowjets. Und dieses Flugzeug wird in den 60er Jahren auch gebaut, erfüllt aber die Erwartungen nie. 55 bricht der magische Bann in dem Moment, wo die Bundesrepublik emanzipiert wird. Also Aufnahme in die NATO, weitgehend vollständige Souveränität. Wir sehen jetzt plötzlich, findet sehr viel Interaktion statt. Januar 56 reist der Vizekanzler Blücher nach Indien, erster Besuch. Im Juni kommt Nehru zum Staatsbesuch nach Deutschland und danach gibt es eine ganze Reihe Reisen. Ludwig Erhard ist in Indien, der Staatssekretär Walter Hallstein reist nach Indien und so weiter. Und diese Gespräche verlaufen in relativ freundschaftlicher Atmosphäre. Warum sind die Deutschen plötzlich so interessiert an Indien? Wir sind jetzt um die Zeit der Hallstein-Doktrin, also das setzt ein mit dem, dem Moskau-Besuch Adenauers. Das Prinzip, eines der, das wichtigste außenpolitische Grundprinzip der Bundesrepublik dieser Jahre ist, es gibt zwar zwei deutsche Staaten, aber nur einer ist legitim. Das ist die Bundesrepublik, weil sie die einzige demokratisch gewählte Regierung hat. Die DDR ist ein Marionettenregime. Und deswegen kann nur die Bundesregierung für alle Deutschen sprechen. Das heißt, kein Staat soll die DDR anerkennen, weil sie kein Staat ist. Und das ist dieser Alleinvertretungsanspruch oder Hallstein-Doktrin. Und falls ein dritter Staat die DDR anerkennen sollte, dann würde die Bundesrepublik darauf reagieren, bis hin zum Abbruch der Beziehungen. Passiert zum Beispiel 1957 in Jugoslawien. Jugoslawien erkennt die DDR an. Daraufhin wird der Botschafter abberufen, Kredite eingefroren und sowas. Das ist eine sehr schmerzhafte Prozedur für viele Länder. Und in Bonn weiß man, dass diese Hallstein-Doktrin mehr oder weniger in Kairo und Neu-Delhi zu verteidigen ist. Denn der Ostblock erkennt die DDR an, logisch. Der Westen erkennt die Bundesrepublik an, auch logisch. Wer bleibt übrig? Blockfreie, neutrale. Und das sind vor allem Staaten in Asien und Afrika, von denen es immer mehr gibt in diesen Jahren wegen der Dekolonisierung. Also, und wer hat dort das Sagen? Das ist eine riesige, wachsende Staatengruppe, sehr heterogen, und da gibt es ein paar führende Politiker. Und einer ist eben Jawaharlal Nehru, einer ist Gamal Abdel Nasser, und der dritte, Tito, verspielt seinen Kredit 57 mit dieser Anerkennung der DDR im Alleingang, der ohne Folgen bleibt. Der Albtraum in Bonn ist über all die Jahre, Nehru geht zu einer blockfreien Konferenz und sagt, wir erkennen gemeinsam die DDR an und tritt eine Lawine los. Und damit wäre diese Hallstein-Doktrin, diese ganze Deutschlandpolitik wäre weg gewesen, wenn die ganze dritte Welt die DDR anerkannt hätte. Deswegen ist Indien so wichtig in diesen Jahren, deswegen gibt man sich so viel Mühe um das Land. Und Nehru tut auch, was man sich von ihm erhofft. Es gibt mehrere Gipfeltreffen. Nehru von Politikern dieser blockfreien Bewegung, und Nehru ist dort aktiv damit beschäftigt, zu verhindern, dass es Stellungnahmen zur Existenz der DDR gibt. Und darüber ist man natürlich in Bonn hoch erfreut. Und das ist einer der Gründe dafür, warum die Deutschen so großzügig sind bei der Entwicklungshilfe. Das sind also die Ersten, die überhaupt das im größeren Rahmen betreiben am 1957. Haben wir ganz schön, sehen wir ganz schön, wie Nehru es schafft, aus fast allen Geldsäcken der Welt das einzutreiben. Also Amerikaner, Bundesdeutsche, DDR, Sowjets und Briten, alle spucken Geld aus dem Sack. Die Säcke sind verschieden groß dargestellt, was ein bisschen täuscht, denn der amerikanische oder sowjetische Sachsen eigentlich nicht der größte. Eigentlich müsste das der Bundesdeutsche sein. Alle Länder, bis auf die Bundesdeutschen, zahlen Projekthilfe. Das heißt, da wird ein Projekt beantragt, begutachtet und durchgeführt. Und sowas dauert 5, 10, 15 Jahre. Und erst am Ende dieses Zeitraums ist alles Geld ausgezahlt. Die Bundesdeutschen unterzeichnen einen Scheck und geben den indischen Finanzminister, und der ist an dem Tag in der Kasse, im Haushalt. Das heißt, dieses Geld ist sofort da, und die anderen zahlen Geld, das sie in 10 Jahren ausgegeben haben werden. Und die Inder wissen das sehr zu schätzen, zumindest solange die Bundesdeutschen das so betreiben, was nicht allzu lange der Fall ist. Ende 1958 ändert sich die Lage dramatisch, weil beide Länder Spielräume verlieren und in Konstellationen hineingeraten, wo sie gewissen Sinne gegeneinander stehen. Es gab die Berlin-Krise, also das Ultimatum Khrushchevs, Berlin, West-Berlin soll in die DDR integriert werden. Also hier die Machtprobe Ost gegen West um Berlin. Auf der anderen Seite die Zuspitzung des indisch-chinesischen Grenzkonflikts, also mit dem Aufstellen in Tibet im Hintergrund, Flucht des Dalai Lama etc. Und es beginnt die heiße Phase des Konflikts, Schießereien an der Grenze, Aksai-Chin-Straße ist fertig gebaut etc. Nero hofft auf die Sowjets. Wer sonst soll die Chinesen im Zaum halten? Und Adenauer hätte gern, dass Länder der blockfreien Welt, afroasiatischen Welt, gegen die Berlin-Politik Khrushchevs protestieren. Also das läuft gegeneinander. Und Nero möchte es auch gerne den Rücken frei haben. China ist jetzt ein so dramatisches Problem geworden. Warum soll er sich die ganze Zeit rumärgern mit Bundesrepublik und DDR? Die haben ihre Diplomaten da sitzen und jeden Tag kommt wieder einer und sagt, ich will meine Fahne aufhängen. Der nächste sagt so und so. Und Nero erklärt mehrfach öffentlich, er will die DDR anerkennen. Macht es aber nicht. Aber das sorgt für sehr viel Unfrieden in Bonn, selbstverständlicherweise. Auf der anderen Seite hofft Adenauer völlig illusorisch immer noch, dass Nero nach Moskau gehen wird und für ihn verhandelt in der deutschen Frage, was Nero logischerweise ablehnt in der Situation, weil es nichts zu behandeln gibt. Und da steigt also so eine persönliche Spannung mit zu. Was die Dinge verschlimmert, Ende 61 die Besetzung Goas, also Portugal, NATO-Partner, ein aus deutscher Sicht, bundesdeutscher Sicht, ein Rechtsbruch, der Moralapostel benutzt Gewalt etc. Ne? Also wird sehr übel aufgenommen von Adenauer persönlich auch. Also hier geht eine Kluft auseinander in der Politik und die wird verstärkt durch den Faktor Pakistan. Pakistan spielt davor keine Rolle, weil Pakistan auch sonst in der Politik kaum eine Rolle spielt. Zerrissen von inneren Gegensätzen. Es gibt dieses amerikanisch-pakistanische Bündnis seit 1954, aber wenn Sie mal Pakistan 56, 57 angucken, jeder wartet auf einen Staatsstreich, auf eine Revolution, irgend sowas. Und das endet erst 58 im Oktober mit dem Putsch von Mohammed Ayub Khan und das Land wird stabilisiert für eine ganze Reihe von Jahren bis 65, 66 in diese Zeit hinein. Und damit ist plötzlich Pakistan ein potenzieller Partner. Ja? Also Pakistan gehört zu SEATO und CENTO, Bundesrepublik zur NATO, das gehört alles irgendwie zusammen, also arbeitet man auch irgendwie zusammen und das dokumentiert sich sehr schnell in Rüstungslieferungen. Also mit Indien war es mal ein Projekt, Pakistan bekommt wirklich Waffen und bekommt sehr schnell so eine Vorzugsstellung. Es gibt nur ein Land, das ähnlich moderne Waffen erhält, das ist Israel im Vergleich zu Pakistan. Und Israel hat wirklich eine Sonderstellung in der deutschen Außenpolitik. Dass Pakistan gleichgestellt wird, ist sehr bemerkenswert. Die größte Krise ist um den Bau der Berliner Mauer herum. Nero ist, wie ganz viele in der Welt, erleichtert, dass dieses Problem damit gelöst ist. Ja, also die Mauer ist zu und damit ist jetzt die DDR sicher etc. Und sagt das aber dummerweise auch mehrfach. Oder unterstützt die Sowjets. Andere denken genau dasselbe, sagen es aber nicht offen. Und Nero kann sich aber eigentlich nicht leisten, das offen zu sagen. Ne? Also aus Bonner Sicht, der kriegt Geld von uns, armes Land, die kommen dauernd mit irgendwelchen Forderungen. Und jetzt geht der dahin und sagt öffentlich, die Sowjets dürfen das. Ne? Der wird bestraft. Ja? Wenn der de Gaulle das sagt, der de Gaulle sagt noch viel ganz andere Sachen, der darf das. Das ist ja Frankreich. Siegermacht, Vetorecht. Etc. Also das ist nicht besonders klug. Nero gilt so als jemand, der mit vagen Aussagen beide Seiten versucht zu beruhigen und aus deutscher Sicht angebliche Neutralität, aber in Wirklichkeit hört er noch auf einen, das Khrushchev, der ihm in das linke Ohr flüstert und man sieht also den Trend zugunsten der Sowjetunion. 1962 im Oktober ändert sich die Lage durch den Grenzkrieg. Indien jetzt selber in der Notsituation. Also alle liefern Waffen bis auf die Sowjets, die den großen Finger zeigen. Also parallel, gleichzeitig läuft die Kuba-Krise. Den Sowjets sind die Hände gebunden, können nicht intervenieren. Und die Deutschen werden also auch um Hilfe gefragt und auch um Waffen, die Bundesdeutschen. Und Nero tut was sehr Interessantes. Der Bundespräsident Heinrich Lübcke kommt nach Indien auf Staatsbesuch, zufällig. Und Nero geht hin und sagt, ich werde nie wieder was zur deutschen Frage sagen. Ein Blankoscheck. Das ist genau das, was sie seit Jahren haben wollten, dass der endlich seinen Mund hält. Ja? Also ein großes Zugeständnis, Normalerweise in der Diplomatie würde man sagen, ich gebe dir was, du gibst mir was. Nero gibt aber was, ohne was zu verlangen, ohne was zu haben. Ja, also diplomatisch nicht sehr geschickt. Und die Bonner wissen es zu schätzen und helfen ihm dafür auch nicht. Also der hat nicht gut verhandelt, also der braucht Waffen. Das Einzige, was er kriegt, sind Uniformen. 4 Tonnen Winteruniformen für den Krieg in den Bergen. Und ansonsten kriegt er so ein Rezept für die Herstellung von Panzerplatten. Das war's. Geld gibt es auch nicht mehr. Keine einzige D-Mark. Ja. Andere Länder helfen wenigstens ein bisschen, Amerikaner und Briten in der Anfangsphase. Die Deutschen lehnen sich genüsslich zurück und sagen, na, siehste. Also, da sieht man mal, wie das Verhältnis verhärtet ist. Und was noch schlimmer ist für Indien eigentlich, ist, dass die Konditionen der Entwicklungshilfe sich verschlechtern. Die Bundesdeutschen schalten jetzt um auf die Projekthilfe. Das heißt, das Geld kommt erst nach Jahren, was zugesagt wird. Und gerade in der Situation braucht Indien Cash, um Waffen zu kaufen, etc. Also in dieser schwierigen Lage. Die Deutschen sind sozusagen am Drücker oder fühlen sich zumindest so und versuchen etwas seltsame Dinge. Sie versuchen zum Beispiel den Nachfolger Neros zu zwingen, Lal Bahadur Shastri, zur Deutschlandpolitik vor 1955 zurückzugehen. 10 Jahre zurück, DDR rausschmeißen aus Indien. Die haben da inzwischen eine Handelsvertretung. Solche Dinge werden versucht. Also völlig überzogen, weltfremd, weil auch sonst in der Welt die DDR im Vormarsch ist. Das ist einfach so. Die Lage kippt mit dem Kaschmirkrieg, zum Zweiten. Indien ist quasi der Sieger dieses Krieges und die Bundesrepublik einer der Verlierer, weil sie, wie wenige andere Länder, auf Pakistan gesetzt hat. Deutsche Diplomaten gehen in Washington zum State Department und sagen, hey, euer Verbündeter wird angegriffen, ihr müsst helfen. Absurd, absoluter Realitätsverlust. Wir wissen nur, dass eher Pakistan der Angreifer ist als Indien. Die Deutschen sind die Einzigen, die glauben, was Pakistan sagt in der Situation. Alle anderen, Briten, Franzosen, Amerikaner sagen, Unsinn. Ja, wir sehen das völlig falsch. Bonn lernt nichts raus aus der Situation, sondern während des Krieges werden Abkommen unterzeichnet, dass Pakistan Waffen erhält. Und jetzt sind das schwere Waffen. Davor waren es Infanteriewaffen, Gewehre, Panzerabwehrraketen, Munition, Waffenfabriken. Jetzt werden Jets und Kampfpanzer geliefert. Oder sollen geliefert werden. Und das sind andere Dimensionen. Das verändert ein militärisches Gleichgewicht ernsthaft. Und die Reaktion, die indische, ist sehr deutlich. Als die Jets auftauchen in Pakistan, wird Indira Gandhi sehr massiv und auf großem Druck müssen die zurückgenommen werden. Und als dann durchsickert, dass auch 200 Panzer geliefert werden sollen, sagt Indira Gandhi zum Botschafter von Mirbach, an dem Tag, an dem der erste deutsche Panzer in Pakistan auftaucht, erkenne ich die DDR an. Und damit ist dieses Geschäft tot. Also sehen wir plötzlich, dass Indien die Ultimaten stellt und nicht mehr die Bundesrepublik. Aber es ist auch bezeichnend dafür, dass überhaupt Ultimaten gestellt werden im Verhältnis zweier Länder. Das heißt, die Beziehungen sind nicht gut. Ne? Sonst könnte man ganz anders miteinander auskommen. Besser. Hallo. Center. Ja. Ja, besser wenn die Dinge erst mit der Großen Koalition. Jetzt haben wir plötzlich Sozialdemokraten in der Bundesregierung. Willy Brandt ist persönlich mit Indira Gandhi seit Jahren befreundet und das sorgt für eine große Entspannung. Kiesinger, ein großer Indienfreund seit langem, der erste Bundeskanzler, der Indien besucht, zu einem Staatsbesuch. Also das trägt sehr viel zur Entspannung der Verhältnisse bei. Dann ist jetzt auch dieser indisch-pakistanische Konflikt zugunsten Indiens doch im Wesentlichen entschieden, auch wenn es noch den Bangladesch-Krieg gibt. Es ist klar, dass Pakistan kein gleichwertiges Gegengewicht zu Indien ist. Das haben die Amerikaner kapiert und das kapieren jetzt allmählich auch die Deutschen, dass es keinen Sinn mehr macht, Pakistan aufzurüsten. Die haben sowieso keine Chance. Ab 69 mit der sozialliberalen Koalition, Brandt, Scheel, wird diese Zuwendung zu Indien noch deutlicher, sind beide, Brandt und Scheel, sind ganz klar auch in der Bangladesch-Krise auf Seiten Indiens, also auch da wieder sieht man das bei Rüstungslieferungen, es gibt eigentlich ein Waffenembargo in der Zeit, bei Pakistan wird es durchgehalten, an Indien wird geliefert. Kleine Dinge, aber wichtige Dinge, die da entschieden werden, die das sehr deutlich machen und Indien revanchiert sich, Indira Gandhi wartet mit der Anerkennung der DDR, bis die Bundesdeutschen ihr sagen, du darfst es jetzt. Also die hätten das auch früher machen können, wie andere Staaten auch, zu sagen, naja, in ein paar Monaten unterzeichnen die ihren Grundlagenvertrag, dann ist das Thema gegessen. Aber die warten bis zu dem Tag, wo sie es dürfen, machen es dann einen Abend vorher, um der DDR zu signalisieren, wir meinen es nicht böse mit euch. Ne? Also da sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, wo eine Harmonie eingekehrt ist in den Beziehungen. Und das hat aber doch insgesamt jetzt 30 Jahre, ja, nee, nicht so viel, 20 Jahre gedauert, bis es da hingekommen ist. Also so viel mal als Übersicht zu dem, was ungefähr abgelaufen ist. Jetzt zu dem, was ich vorhin schon angesprochen hatte, dass diese Politik nicht immer rational gewesen ist, sondern dass da Dinge mitschwingen, die man nicht sachlogisch erklären kann. Wo irgendwelche Vorstellungen, Hinterköpfen vorhanden sind, Bilder über ein Land, über eine Religion, eine Region. Und ich habe, das hier ein Feld, das noch nicht so allzu gut bearbeitet ist, diese Perzeptionsforschung. Ich habe mir also auch ein bisschen Gedanken gemacht darüber, wo kommen solche Bilder her, solche Vorstellungen. Da sitzt ein Politiker und entscheidet was, was man nicht nachvollziehen kann. Und es ist ganz schwer, so eine kausale Kette herzustellen, zu sagen, der hat das Buch gelesen oder den Artikel und deswegen hat er so entschieden. Weil der sagt auch nicht, Entwicklungshilfe für Indien kürze ich, für Pakistan erhöhe ich, weil in der Süddeutschen gestern stand das. Das sagt er nie. Und man muss also versuchen, solche Verbindungen herzustellen, ist aber mühsam und ist nicht immer überzeugend. Also es ist viel Spekulation, Theorie dabei, aber man kann nicht darauf verzichten, weil man sonst vieles gar nicht mehr erklären kann. Ja, es ist da. Also Medien spielen eine Rolle, Zeitungen vor allem, habe ich mir intensiv angeguckt, Reiseberichte begrenzt. Es gibt damals Autoren, die darüber schreiben, Tibor Mende schreibt eine ganze Reihe Bücher über Indien in der Zeit. Wie weit die rezipiert werden, Regierungskreise sicherlich, ansonsten auch begrenzt. Diplomatenberichte sind wichtig, also das in der Zeit vor der großen Verbreitung des Fernsehens, vor in Indien gibt es erst ab 1960 ein Telegramm, das heißt möglich ab 1960 Telexe zu schicken zwischen Bonn und Neu-Delhi, zwischen der Botschaft. Also diese Diplomatenberichte sind wichtig, sind übrigens auch ganz interessant, weil die Leute natürlich sehr persönlich erleben. Und da ich bengalische Wurzeln habe, der Horror eines deutschen Diplomaten ist Bengalen. Dhaka ist schon furchtbar und der schlimmste Platz der Welt ist Kalkutta. Wer da hinkommt, schreibt sofort seinen Versetzungsgesuch. Ja, diese Leute, mit denen kann man nicht leben und das ist Mord und Totschlag. Ist sehr witzig, wenn man das liest und das, wenn man mal Zeit hat, wäre es mal lustig, mal eine Studie dazu zusammenzustellen, was sie sich da, was sie alles bemerkt haben in der Gegend dort. Wichtig für die deutsche Politik natürlich die Haltung dritter Staaten, vor allem die Amerikaner, die natürlich eine ganz andere Rolle spielen in Südasien, aber auch Sowjets, Briten, wie verhalten die sich zu Indien, was haben die für Ansichten zu den Ländern dort. Und das Letzte, und da wird es jetzt sehr schwierig, das zu rekonstruieren, persönliche Vorurteile und Vorkenntnisse von solchen Räumen. Also ich darf nur ein Beispiel nennen, Sie kennen sicher das Buch von Dennis Cox über die amerikanisch-pakistanischen Beziehungen. Da geht es über das Südasienbild von John Foster Dulles. Und das beschränkt sich offensichtlich auf zwei Bücher. Eines von einem Missionar, ich glaube von seinem Vater, und das zweite so ein populärwissenschaftliches. Und damit ist der Mann da hingereist und hat Verträge abgeschlossen. Ähnliche Dinge können wir vielleicht hier auch feststellen. Ich habe dann auch so ein bisschen die Presse durchgesehen, die wichtigen Tages- und Wochenzeitungen und versucht einzuschätzen, wie die so stehen in diesem indisch-pakistanischen Konflikt. Und doch festgestellt, anders als die Politik ist die Presse relativ freundlich. An allererster Stelle das Handelsblatt, ist ja eigentlich so eine Wirtschaftszeitung, die aber sehr viel Politisches schreibt in diesen Jahren. Und der Chefredakteur Josef Maria Hunk, der hat auch ein Buch geschrieben über die deutsch-indische Zusammenarbeit in den 50er Jahren. Ein großer Fan Indiens, der immer dafür wirbt, dort zu investieren, das heißt Land der Zukunft, etc. Die Welt ähnlich, Diskussionsforum, Pro und Contra immer da, aber ganz stark pro-indisch, also Gisela Wirsing, den kennen Sie bestimmt von der Indoasia, Christenwelt etc. Und Thilo Bode. Bode ist ehemals der Presseattaché an der Botschaft in Delhi und bleibt als Korrespondent dort. Ja, ist auch jemand, weil er diese Diplomatenkontakte hat, der oft informelle Dinge vermittelt zwischen den Politikern. Die Zeit ebenfalls, pro-indisch, Hans-Walter Berg, kennen Sie alle. Auch Marion Dönhoff, so ein Urgestein des deutschen Journalismus, reist öfters nach Indien, schreibt sehr gute Artikel und sehr wohlwollende, kann man insgesamt sagen. Und zuletzt, wo das vielleicht am wenigsten ausgeprägt ist, die Süddeutsche Zeitung in München in der Redaktion Emanuel Birnbaum, das ist der Indien-Spezialist, auch relativ wohlwollend. Neutral oder eher nicht sagen, die FAZ, die also bis Ende der 50er Jahre keinen Korrespondenten dort hat, nur so Agenturmeldungen bringt und dann ab und zu mal was schreibt. Aber begrenzt, Klaus Nator ist derjenige, der sich darauf spezialisiert. Und dann haben wir sozusagen die Gegner, zuerst den Spiegel, also der Spiegel heute, das will ich nicht sagen, aber die Spiegel, in den Berichten des Spiegel in dieser Zeit ist 90% Fantasie, also wo die Informationen her, weiß keiner, stehen absurde Dinge drin, aber sie sind sehr unfreundlich. Nero ist sehr unbeliebt, Indien ist sehr unbeliebt. Und wenn Sie mal lachen wollen, lesen Sie den Rheinischen Merkur aus der Zeit, Leitartikel über Nero, der Säulenheilige etc. Ne? Also da immer drauf, Nero-Bashing wird da betrieben. Und das ist deswegen interessant, der Rheinische Merkur ist nun nicht so eine bemerkenswerte Zeitung, aber damals gilt sie als das Hausblatt Adenauers. Also christliche Hintergrund. Und das heißt immer wieder, dass was Adenauer nicht öffentlich sagt, im Rheinischen Merkur erscheint. Deswegen darf man den durchaus Glück betrachten. Ich will Ihnen gleich zeigen, dass die Urteile von Adenauer nicht sehr weit weg sind. Also die beiden Regierungschefs waren sich in herzlicher Abneigung verbunden, was auf Gegenseitigkeit beruht hat. Ich habe auch dieses Foto für mein Buch von drauf gewählt. Das ist eine Pressekonferenz. Da hat Adenauer Nero gerade gefragt, ob er nicht mit einem neuen Deutschlandplan nach Moskau reisen will. Und dieser Deutschlandplan ist absurd. Also der hat keine Chance. Nero sagt ihm das und sagt, ich mache das nicht. Ne? Und das sagen die nicht öffentlich an der Presse, aber die kommen raus ins Mikrofon und jeder sieht, was ist denn mit den beiden los. Da hat es gefunkt. Sie sagen nicht öffentlich, was los ist. Man sieht es sehr schön auf dem Foto, dass sie so auf Distanz zueinander gehen. Es liegt ein bisschen an den Personen. Ne? Also Nero, der Charismatiker, ne? Gedichte schreiben, kommt aus einer Politikerfamilie, reiche Familie etc. Also ist so der Kronprinz, der dann Premierminister wird. Und Adenauer, der sich so hochgearbeitet aus kleinen Verhältnissen, Lokalpolitiker, arm. Und dann, wenn er ein Hobby hat, Rosen züchten, Maschinen bauen. Also die zwei sind sehr unterschiedlich. Wir wissen auch, dass Adenauer charismatische Politiker nicht leiden konnte. Adenauer hat Brandt gehasst, wenn er neben Brandt stand, sah Adenauer furchtbar alt aus in Brandt, der schicke junge Mann. Dasselbe mit Kennedy und dasselbe mit Nero. Ja, also die zwei konnten nicht miteinander. Und Adenauer macht das auch öffentlich, gibt ein schönes Zitat von ihm, der besuchte Maharaja von Patiala, Bonn, und am nächsten Tag steht in der Süddeutschen Zeitung, Adenauer fragte seinen Gast unvermittelt, ob er ihm sagen könne, Zitat, warum Ministerpräsident Nero eigentlich in allen möglichen Ländern herumreist. Sind Sie, Hoheit, nicht auch der Auffassung, dass Nero zu Hause genug zu regeln hätte? Ja, also, warum redet der Mann dauernd? Können wir nicht benötigen. Und wir wissen auch, dass Nero gerne wieder auf dieses Zitat zurückgekommen ist, hat es Adenauer nie vergessen. Ja, das ist natürlich eine öffentliche Beleidigung. Ein Affront. Intern hat er sich ähnlich kritisch geäußert, sagte mal, Adenauer ist ein Kreuzzüger. Ja, die Leute machen Kreuzzug und keine Realpolitik. John Foster Dulles, Adenauer, eine Kategorie von kalten Kriegern. Leute, die nicht mehr rational denken wegen ihres Antikommunismus. Und es gibt eine ganze Reihe von Aussagen Adenauers, wo er Nero für einen Träumer hält oder für einen Lügner. Ich habe hier mal so eine kleine Sammlung zusammengestellt, bloß um Ihnen mal Eindrücke zu hinterlassen. 1956 kommt der amerikanische Verleger Sulzberger nach Bonn und sagt, ihr könnt doch den Nero mal einladen. Ist doch ein wichtiger Politiker. Ne? Schön. Also das ist auch quasi die amerikanische Genehmigung, dass die jetzt miteinander sprechen dürfen. Ne? Ganz wichtig für die Deutschen damals. Ne? Sagt Adenauer drauf, Nero solle zu Hause bleiben. Es gäbe bestimmt in Indien selbst genug zu tun. Nero gegenüber habe er immer ein unangenehmes Gefühl. Er sei sehr eitel und wolle immer im Mittelpunkt stehen. Notabene, Adenauer hat Nero noch nie gesehen zu dem Zeitpunkt. Ja, und trotzdem hat er dieses Urteil über ihn. Woher? Wissen wir nicht, woher er das hat. Dann kommt Nero nach Deutschland und hält Reden, die sehr gut aufgenommen werden. An der Hamburger Universität, große Euphorie, der tolle Redner Nero, der er war. Und dann sagen die Leute auch, oh, guck mal, da kommt einer aus Asien, das Licht aus dem Osten, und der verkündet Wahrheiten, die unsere Politiker nicht sagen. Ne? Für Adenauer furchtbar, dass jetzt so ein Asiate da hochgehalten wird. Und dann hat er ein Journalistengespräch und dann sagen die, was halten Sie denn von den Riesenreden? Dann sagt er, Zitat, das wären die Grundsätze. Aber die Politiker können die Grundsätze nicht immer halten. Das hat er doch auch gesagt. Deswegen müsse er von seinen Grundsätzen abweichen. Das sind doch meine Grundsätze. Die Grundsätze eines jeden vernünftigen Menschen. Das heißt, völlig normal, was der gesagt hat. Ja? Was macht ihr da draus? Ist doch ein Politiker wie jeder andere. Also auch wieder dieses Bemühen, ihn etwas herabzusetzen. Adenauer Indien, gibt es auch ein paar schöne Dinge aus diesen Teegesprächen. Das sind ganz interessante Sammlungen, wo Adenauer mal so frei von der Leber weg redet über alle möglichen Themen, so eine ungezwungene Runde. Was man denn vom Inder an sich so zu halten hätte. Also Adenauer, ein Kind des 19. Jahrhunderts, kann man auch schön bei Hans-Peter Schwarz in der Biografie nachlesen, der also in diesem deutschen Imperialismus aufgewachsen ist und der sein Weltbild offensichtlich sehr stark geprägt hat, denkt auch in Kategorien von Rassen. Also was hier nun auch vielleicht nicht mehr ganz so modern ist in den 50er, 60er Jahren. Adenauer Zitat, unsere Welt, unsere Kultur ist in der Welt aufs Äußerste bedroht. Wir sind wie auf einer Insel im Schwarzen Meer. Und dazu kommen noch die Gelben, also China. Und dann sagt er, er hat sich mit Albert Schweitzer unterhalten, dem berühmten Afrikaforscher, und der hätte sich für die Apartheid ausgesprochen. Begründung, Zitat wieder, denn der Schwarze, den er ja nun seit Jahrzehnten kenne, habe nicht die Fähigkeit, selbstständig Unternehmer zu sein. Er könne es einfach nicht. Und das Schlimmste, was dem Schwarzen widerfahren könnte, sei, wenn man ihn in die Hände der Inder fallen lasse. Ja, also, Schwarzer, armes Schwein, Inder, macht das Schlimmste draus. Ja. Und Nachsatz noch dazu, bei Indien kann ich mir nicht vorstellen, dass Indien, solange es in der Hauptsache diese Religion hat, sich etwas den Weißen nähert. Also Hinduismus auch was, was Adenauer nicht koscher findet. Moslems, das sind Leute aus seiner Sicht ehrlich, geradlinig, die verhandeln, die sagen, was sie wollen. Hindus, das ist immer so, weiß man nicht, Philosophen, die alles anders meinen, als sie sagen. Und das ist irgendwie unheimlich, sagt auch mehrfach, Indien, unheimliches Land, das muss man im Auge behalten. Aber man weiß nicht, was mit diesem Land so wird. Und seine Abneigung gegen Nero nochmal nach diesem Goa, nach der Besetzung Goas, äußert er sich sehr offen. Und das ist eine sehr merkwürdige Situation. Wir wissen, dass Adenauer doch ein sehr schlauer Politiker war, der wusste, wann er was sagen konnte. Und jetzt kommt Zulfikar Ali Bhutto zu Besuch, Dezember 61 nach Bonn. Und Adenauer hätte eigentlich wissen müssen, wenn er Nero schon kritisiert, dann vielleicht nicht gerade gegenüber Bhutto, der nun von diesen Dingen sehr gut Gebrauch gemacht hat. Aber dem ist nicht so. Also erstmal große Lobrede auf Pakistan, erkenne etwas die Geschichte Pakistans und seiner Bevölkerung und wisse, dass sich Pakistan durch seine besondere Zuverlässigkeit auszeichne und immer zu seinem Wort und seiner Überzeugung stehe. Woher auch immer. Und sagt er noch, er wisse, dass die Pakistaner mit den Äußerungen sehr vorsichtig seien. Was absurd ist, der pakistanische Botschafter, der damals in Bonn sitzt, hat sich damit eingeführt, dass er gelogen hat. Er hat mich behauptet, die Chinesen hätten in Nepal eine riesige Botschaft gebaut und würden das Land ausspionieren. Und dann fragen die Deutschen mal nach in Kathmandu, da gibt es überhaupt keine Botschaft. Also man hat durchaus schon andere Erfahrungen mit pakistanischen Politikern gemacht in der Zeit. Jetzt noch zu Indien. Also es geht um Goa. Was die jüngste Entwicklung Indiens angehe, so sei er darüber keineswegs überrascht gewesen. Denn er habe so etwas immer für denkbar gehalten. Er habe nie großes Vertrauen gehabt. Er habe nie verstanden, warum in der Vergangenheit Indien immer so große Sympathien entgegengebracht worden seien. Er führe es darauf zurück, dass die Inder gute Fürsprecher in Großbritannien hätten. Doch glaube er, dass nunmehr die Briten die wahre Natur Neros in der indischen Politik erkannt hätten. Sei doch Portugal der älteste Verbündete Großbritanniens. Man sehe nunmehr, wie die Inder das Recht mit Füßen treten. Der Herr Bundeskanzler fragte sodann, ob Indien an Goa auch schon interessiert gewesen sei, ehe man dort Eisenerzvorkommen entdeckt habe. Ja, also das ist so eine Art Generalabrechnung. Nero lügt, hält sich nur dann ans Recht, wenn es ihm nützt, etc. Ja, und es gibt noch mehr solche Aussagen, rassistische Aussagen, Aussagen über den Unsinn von Entwicklungspolitik. Warum sollen wir zahlen dafür, dass die Leute eine schwarze Haut haben? Ist mir doch egal. Ja, also an der Regierungsspitze gibt es keine Sympathien für Nero und gibt es keine Sympathien für Indien. Also, wenn man das mal ein bisschen zusammenfassen will, dieses Wissen von Adenauer, also erstmal weiß er nichts, also das Unkenntnis, was er auch selber sagt, Asien ist was ganz Fremdes für ihn. Er macht eine Reise Richtung Asien, das ist vor seinem Rücktritt nach Japan und das ist auch die einzige Reise in diese Richtung. Ja? Ansonsten ist ihm das auch persönlich nicht bekannt. Es sind die Vorurteile des 19. Jahrhunderts, die aus diesen Zitaten raussprechen, eindeutig. Und was dahinter auch sichtbar ist, also woher weißt du so viel über eine Person, die er gar nicht kennt, da kommt vieles aus Amerika über die amerikanische Botschaft. Da gibt es auch Beispiele dafür. Als der Blücher 56 nach Indien fährt, möchte er gerne die Panchila unterstützen. Also die fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz, die völlig harmlos sind, könnte jeder unterschreiben. Kommen die Amerikaner, die hören das, die schicken den Botschafter ins Auswärtige Amt und sagen, die Deutschen mögen these awful principles nicht unterschreiben. Ja? Also damit habt ihr nichts zu tun, gefälligst. Und wenn man solche Botschaften öfters bekommt, hinterlässt das sicher seine Spuren. Was dann an sogenannten Urteilen bleibt, das hat Adenauer nicht exklusiv, aber das ist typisch. Der Islam schützt vor dem Kommunismus. Pakistan das Bollwerk gegen den Kommunismus. Der Hinduismus nicht. Hindus glauben alles und nichts und drehen alles. Die können auch Kommunisten werden. Moslems sind ehrlich. Ne? Die kann man verhandeln, sagen, was sie wollen. Hindus undurchschaubar. Kann man nicht sagen. Ne? Sieht man auch in Verhandlungen. In Pakistan sind Verhandlungen immer sehr freundlich, sehr offen. Ein bisschen kumpelhaft fast. Ne? Mit Indern sehr distanziert, sehr steif, sehr kalt. Diese indische Philosophie, für die sich viele erwärmen, das ist der Deckmantel für eine expansionistische Realpolitik, der wird mal aufgezählt. Nepal, Kaschmir, Goa, ja? Aber das sind die indischen expansiven Ziele und diese Friedenspolitik ist alles eine Lüge, um die Leute zu täuschen. Adenauer ist nicht alleine. Also man könnte sagen, Indienpolitik ist nicht zentral gewesen, für Adenauer sowieso nicht. Und das haben im Wesentlichen andere Leute betrieben, das Tagesgeschäft. Die Diplomaten, wichtige Beamte im Auswärtigen Amt. Und da haben wir ähnliche Haltungen. Wolfgang von Weg ist der Leiter der Länderabteilung im Auswärtigen Amt in den 50er Jahren. Der reist auch mal nach Indien, kommt mit ähnlichen Kommentaren zurück. Was denn das für ein Land sei, dieser Hinduismus, also damit könnte man gar nichts anfangen und primitiv und als Steinzeit und so weiter. Wir haben eine ganze Reihe Botschafter, die alles andere als begeistert sind von Indien. Die ersten zwei, die ich hier genannt habe, die sitzen in Pakistan. Das ist vielleicht verständlich. Ne? Also das ist eine ganz andere Atmosphäre, dass sie kritisch sind. Hans Polihin und Heinz Trutschner von Falkenstein. Wir haben aber auch einen Botschafter, der in Neu-Delhi sitzt. Willem Melchers, sagt ihm vielleicht der Name was aus dem Dritten Reich schon. Das ist derjenige, der Schubert Chandra Bose betreut, der in diesem Indienreferat des Auswärtigen Amtes im Dritten Reich sitzt. Und der kommt als Botschafter wieder zurück der Bundesrepublik. Ist auch ein bisschen seltsame Geschichte. Und dieser Melchers ist überzeugter Antikommunist. Und der kommt in der Zeit der zweiten Berlin-Krise, wo auch dieser indisch-chinesische Konflikt zu kochen beginnt. Und der Melchers Grundeinstellung ist, die Nehru kapiert nicht, wie gefährlich der Kommunismus ist. Deswegen ist Nehru ein Dummkopf, der am besten verschwinden sollte. Und deswegen eine ganz extrem anti-indische Haltung bis in Anfang der 60er hinein. Und normalerweise sagt man so, dass, naja, aus Pakistan wird eher pro-pakistanisch berichtet, aus Indien eher pro-indisch. Und da haben wir mal ein paar Jahre, wo aus beiden Ländern pro-pakistanisch und anti-indisch berichtet wird, was ganz interessant für die Meinungsbildung in diesen Jahren ist. Heinrich Lübke, Bundespräsident, wissen Sie, der war eine etwas Figur, die viel für humorvolle Kommentare gesorgt hat, den man aber nicht unterschätzen sollte, was seinen Einfluss angeht. Entwicklungspolitik, Dritte Weltpolitik ist Anfang der 60er Jahre so ein Thema, das, wo sich niemand so richtig zuständig fühlt. Das Ministerium wird erst 61 gegründet, hat am Anfang fast keine Kompetenzen. Und es gibt so ein paar Leute, die sehen da ihre Chance, dass sie sich da profilieren. Und Lübke gehört dazu. Lübke reist sehr viel, ne, und kommt mit wertvollen Kommentaren zurück, ne, dass die Neger schon Duschen haben und solche Sachen. Und Lübke interessiert sich sehr für Indien und Pakistan und führt Gespräche mit den Botschaftern auch. Und in diesen Gesprächen ist auch sehr deutlich, dass also die Inder müssen raus aus Kaschmir, die haben da keine Rechte etc. Ne? Also das ist noch einer. Und der letzte, den wir haben, Karl Carstens, Staatssekretär, später Bundespräsident. Das ist derjenige, der im Wesentlichen verantwortlich ist im Auswärtigen Amt für diese Rüstungslieferungen an Pakistan, die eine sehr stark an die indische Grenze logischerweise haben. Also durchaus eine ganze Reihe einflussreicher Leute. Ich habe jetzt mal ein Beispiel genommen, wo das deutlich wird, wie sich dadurch auch Politik verändert. Durch solche Einflussnahmen. Also wir haben 47 bis 49 während des ersten Kaschmir-Krieges, also direkt nach der Unabhängigkeit, berichtet die deutsche Presse ziemlich intensiv darüber. Das sind viele Meldungen natürlich von amerikanischen, britischen Agenturen, aber das wird sehr gut eigentlich wiedergegeben und es ist sehr indienfreundlich. Also da sagt man so, ja, die Pakistanis sind da eingefallen etc. Also würde man sagen, wenn man das liest, das ist sehr wohlwollend gegenüber Indien. Das Auswärtige Amt bildet sich erst zu Anfang der 50er Jahre eine Meinung und ist ein bisschen unsicher, sagt, ja, das ist eine schwierige Frage und da können wir nicht so viel dazu sagen und halten sich da noch ein bisschen heraus. 1954 können sie das nicht mehr so einfach machen, weil jetzt die Amerikaner sich mit den Pakistanis verbünden und Pakistan damit indirekt Bündnispartner wird der Bundesrepublik. Und jetzt gibt es einen ganz interessanten Vorgang. Da schreiben die aus der Zentrale in Bonn, schreiben nach Ankara, Karachi und Neu-Delhi, Sie mögen doch mal bitte dieses amerikanisch-pakistanische Bündnis kommentieren. Wie viel bringt Pakistan für den Westen? Wir kriegen drei fast gleiche Antworten, die sagen, dieses Bündnis ist absoluter Nonsens. Pakistan ist überhaupt nicht antikommunistisch, sondern ist anti-indisch. Und die Waffen, die die kriegen, die werden sie an der Punjab einsetzen und nicht im Himalaya gegen die Chinesen oder Sowjets oder Afghanistan. Und worauf sich die Amerikaner eingelassen haben, ist Unsinn. Das kommt zurück ans Auswärtige Amt. Die lesen das und finden das nicht toll. Ne? Der wichtigste Bündnispartner hat sich gerade mit Pakistan verbündet und die eigenen Diplomaten schreiben, das ist ja Unsinn. Dann kriegen die den nächsten Brief geschickt. Da steht so drin, sind Sie sich wirklich sicher, dass Pakistan ein unzuverlässiger Bündnispartner ist? Und daraufhin kriegen sie zumindest aus Karachi die Antwort, die sie wollen. Quasi die Gegendarstellung innerhalb von ein paar Wochen. Die sagen, Pakistan, absolut zuverlässig, antikommunistisch und so weiter und so fort. Ne? Die beiden anderen geben nicht nach. Aber es gibt dann so einen Runterlass von Walter Hallstein, dem Staatssekretär, der sagt, es ist ein Bündnis geschlossen worden und wir stehen positiv dazu. Punkt. Das heißt also, alle diese Zweifel, die da sind, man weiß also über die Probleme, die werden verboten sozusagen, offiziell. Es ist logisch, es ist Realpolitik, das geht einem nichts an, was die Amerikaner machen, man hat eh keinen Einfluss drauf, aber man hätte zumindest sich dieses Wissen bewahren können, dass da ein Problem dahinter steckt. Jetzt kommt der nächste Schritt dazu, 58 Ayub Khan, der ist sehr beliebt. Das sehen wir auch in Washington, in London. Schmucker Offizier aus Sandhurst, glaube ich, und der kommt an. Also Kennedys mögen ihn und so weiter. Und der ist auch in Bonn sehr beliebt. Das ist nicht so wie diese zivile Nero, der dann immer kommt und Reden hält, sondern Ayub Khan, das ist der Offizier. Und da gibt es anscheinend eine deutsche Zuneigung dazu, zu solchen Leuten. Und jetzt sagt man also, Pakistan ist doch ein tolles Land, mit einem tollen Regierungschef, für die soll man noch mal was tun. Ja? Also das sieht doch jetzt richtig gut aus, was da passiert. Und jetzt fangen die an, auch über diesen Kaschmir-Disput wieder nachzudenken. Also wenn der Ayub Khan da ist, kann das ja nicht so schlimm sein. Müssen wir irgendwie ein bisschen Recht haben. Ne? Also kommt jetzt dieser Gedanke ins Spiel. Das ist ein Prozess, der über mehrere Jahre hinweg geht. Das Interessante dabei ist, dass die juristischen Fragen ausgeklammert werden. Also das wissen wir, dass der Maharaja hat eine Beitrittserklärung, Urkunde unterzeichnet, etc., dass juristisch Indien die bessere Position hat, 1947, was auch immer danach passiert ist. Es gibt viele Argumente in der Debatte, je nachdem, wie man es gewichten will. Aber dass die Deutschen die juristischen Argumente ignorieren, ist interessant, weil die Deutschen selber juristische Ansprüche erheben. Also Grenzen von 1937, verlorene Ostgebiete als Stichworte, wird immer gesagt, es gibt keinen Friedensvertrag, das ist nicht endgültig geregelt, also ist es nicht gültig. Ostpreußen gehört zu uns. Bis jetzt. Und derselbe Fall oder ein ähnlicher Fall hier, juristische Ansprüche Indiens, interessiert uns nicht. Plötzlich ist die Moral wichtig, das sind Moslems in Kaschmir, also muss das zu Pakistan kommen. Und die Frage wird plötzlich unter einem ganz neuen Gesichtspunkt gesehen. Also, grob gesagt, Pakistan hat recht. Eben gesagt, wir haben die Ostgebiete verloren, Pakistan hat Kaschmir verloren. Was Unsinn ist, ne? Also das ist historisch vielleicht nicht passt, weil Kaschmir nie zu Pakistan gehört hat davor, die Ostgebiete schon mal zu Deutschland. Und es wird jetzt zu einer Frage der Selbstbestimmung erklärt. Auch das ist höchst problematisch. Also wir wissen, dass in Kaschmir keine Wahlen stattgefunden haben von 1947 und danach nie freie Wahlen, bis in diesem Zeitraum jedenfalls nicht. Und dass es sehr ungewiss ist, wofür die Leute gestimmt hätten. Also es gibt ja Einschätzungen und dann wird oft gesagt, für Unabhängigkeit oder Autonomie oder für Indien. Also für Pakistan ist sehr unwahrscheinlich in der Zeit, sagen die meisten Experten. Trotzdem sagen die Deutschen also, wenn die dürften, wäre das, ginge das zu Pakistan. Und deswegen hat Pakistan implizit recht, wir dürfen es nicht offen sagen. Aber das, deswegen kriegt ihr jetzt von uns, was ihr braucht, Geld und Waffen, um das notfalls auch durchzusetzen. Der zweite Punkt geht ein bisschen in dieselbe Richtung. Diese doch etwas blinde Freundschaft zu Pakistan. Wenn man sieht, die Wichtigkeit auch einstuft, hier Indien, hier Pakistan. Indien ist ein ganz anderer Spieler in der Weltpolitik als Pakistan. Also Pakistan relativ isoliert, hat ja auch im mittleren Nahen Osten nicht allzu viele Freunde in der Zeit, ist kein wichtiger Spieler, der vermitteln könnte in der Nahostkrise 1965, als die Araber die Beziehungen zur Bundesrepublik einfrieren etc. Indien dagegen, Schlüsselland in der blockfreien Bewegung unter den afroasiatischen Ländern. Und Indien tut aktiv was zugunsten der Bundesrepublik. Also Blockfreien-Konferenzen, Belgrad, Kairo, tritt Indien jeweils auf und verhindert, dass es Resolutionen zugunsten der DDR gibt. Pakistan macht nie irgend sowas. Trotzdem ist Pakistan wichtig, mit allen Mitteln wird es unterstützt. Indien dagegen so, macht immer nur Ärger. Die Waffenexporte laufen an nach Pakistan, wo man genau weiß, dass Pakistan nur gegen ein Land Krieg führen wird und will und das, was Indien ist. Das ist unlogisch. Indien kriegt Entwicklungshilfe, soll sich entwickeln, muss aber wegen Waffenexporten, also hier nicht nur die Deutschen liefern, selber aufrüsten. Das kostet Geld. Also, auf der einen Seite gibt man Geld, auf der anderen Seite nimmt man Geld. Das passt nicht so recht zusammen. Als sich dann Pakistan China annähert, das ist dann offensichtlich Anfang 1963 mit dem Grenzabkommen, erbost es die Amerikaner sehr, die, was wir dann zu dem Bruch auch führt, zwischen Pakistan und USA Mitte der 60er Jahre. Die Deutschen stört es überhaupt nicht. Naja, die sagen, die Taktik ist nicht ernst zu nehmen. Ne? Also die wollen es nicht sehen und deswegen sehen sie es auch nicht. Was ungewöhnlich ist, weil das die Deutschen ziemlich die einzigen sind im westlichen Bündnis, die das ignorieren. Als der Kaschmir-Krieg dann ausbricht, der 2.65, ist doch sehr offensichtlich, dass die pakistanische Darstellung der Dinge Propaganda ist. Es gibt auch indische Propaganda, aber wir wissen, dass es keinen Volksaufstand in Kaschmir gab und dass die Pakistanis zu Hilfe gerufen hätten. Und es gibt aber ein Land, das das glaubt, und das ist die Bundesrepublik, die dann eben in Washington auch vorstellig wird und die auffordert, da zu helfen. Und selbst nach diesem Krieg, wo doch dann mehr und mehr von den Operationen Gibraltar und diese Dinge an die Öffentlichkeit kommt und wo doch sehr deutlich wird, wie dieser Konflikt wirklich verlaufen ist, glauben die Bundesdeutschen, dass die Pakistanis betrogen worden sind. Während des Krieges, weil die Amerikaner ein Embargo verhängt haben, das zu der Niederlage beigetragen hat, und nach dem Krieg, weil sie mit dem Abkommen von Taschkent de facto die Verlierer sind. Und das ist auch der Grund, warum die Deutschen jetzt noch mehr Waffen liefern. Die sagen quasi, wir sind betrogen worden. Die Mauer ist gebaut worden, uns hat keiner geholfen, die Ostgebiete sind weg, etc. Und da gibt es noch ein Land, dem geht es ähnlich. Und dem helfen wir jetzt. Das ist so ein komischer Schulterschluss der Enttäuschten, der die zusammenführt und wo sehr viel ausgeklammert wird, was sichtbar ist und was andere sehen. Es gibt dann Besprechungen mit Amerikanern, mit Briten, mit Franzosen. Die haben eine völlig andere Sicht der Dinge. Die Deutschen teilen diese Sicht nicht. Und das ändert sich im Grunde genommen erst wieder, als die große Koalition kommt, als neue Leute ins Auswärtige Amt kommen in der Regierungsspitze, die mit einem frischen Blick auf die Dinge gucken. Und da sieht man innerhalb von wenigen Monaten, dass sich sehr vieles ändert, wieder umgekrempelt wird. Und dass man sich einfach erlaubt, die Dinge wieder mal neu wahrzunehmen, wenn man doch innerhalb von den frühen 60er Jahren bis Mitte hinzu sich immer mehr in so einen Tunnel begeben hat, in dem man vieles ausgeklammert hat. So, und das war es eigentlich, was ich Ihnen sagen wollte. Und meine Frage an Sie ist eben auch, weil wir wahrscheinlich alle mit diesen deutsch-indischen Dingen viel zu tun haben, diese Dinge, die ich jetzt so versucht habe, ja, zu rekonstruieren, diese Zusammenhänge zwischen Bildern, die man hat, also Sie haben ja nur auch drüber geschrieben, und dass diese Bilder, wie sie entstehen und wie sie auch Realitäten entzeugen. Das ist eine interessante Frage für mich, die ich schon versucht habe, an anderer Stelle zu diskutieren, aber ich glaube, ich habe eben heute auch ein Publikum, das darüber mehr weiß, als das normalerweise der Fall ist, weil sie selber alle in diesen Themen irgendwo mit drin sitzen. Okay. Dankeschön.